Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Vor genau 50 Jahren, also am 23. Oktober 1970, kam der erste Schulmädchenreport in die westdeutschen Kinos, Untertitel »Was Eltern nicht für möglich halten«. 7 Millionen Menschen sollen damals ins Kino gegangen sein, gelockt mit angeblich authentischen Einblicken in das Liebes- und Sexualleben junger Teenager. Über diese merkwürdigen, als Dokumentarfilme getarnten Softpornos spreche ich jetzt mit dem Filmhistoriker Christoph Traxtra. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Kino der alten Bundesrepublik, das ist ja eben einerseits geprägt gewesen von den Unterhaltungsfilmen à la Edgar Wallace oder Jerry Cotton. Auf der anderen Seite ist da der ernsthafte Autorenfilm mit Vertretern wie Fassbinder, Herzog, Kluge oder Wenders zu nennen. Und dann gibt es da mittendrin und super erfolgreich von Anfang an den Schulmädchenreport. Was, Herr Draxtra, verraten uns diese Filme eigentlich über das gesellschaftliche Klima in jener Zeit?
Ja, sie verraten uns, dass die deutsche Gesellschaft zu dieser Zeit einerseits sehr, sehr interessiert und neugierig war auf Sexualität, auf Sexualaufklärung, auf die Sexualität der jüngeren Generation. Das heißt, diese Filme wurden von allen Generationen gesehen, von Eltern, Großeltern, aber eben auch Schülern selbst. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass man erst am Anfang steht dieser Entwicklung. 4 Jahre zuvor hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den Film Helga vom Werden menschlichen Lebens produziert, der maßgeblich auch tatsächlich von staatlicher Seite die Sexwelle und die Welle der Sexualaufklärungsfilme angekurbelt hat. Und man bekommt dort schon ein Bild, das ein Bild von bundesdeutscher Sexualität und vom bundesdeutschen Umgang mit Sexualität, das relativ ernüchternd ist. Also die Filme sind trotz ihres selbstpostulierten Anspruchs zu zeigen, was vorher nie gezeigt wurde, äußerst verklemmt und auch sehr, sehr stark verwurzelt in sexistischen Stereotypen von gestern. Mhm. Also die auch zum Zeitpunkt des Erscheinens der Filme aus jugendlicher Perspektive wahrscheinlich sehr, sehr gestrig gewirkt haben müssen.
Das können wir ja mal vielleicht ganz kurz nochmal akustisch bebildern. Also denn das Strickmuster ist im Grunde wirklich von Anfang an immer das gleiche. Junge, ich würde mal sagen, sexuell schwerst interessierte junge Frauen bringen zumeist ältere Herren in Bedrängnis. Wir hören mal eine Szene nachgestellt, der Physikunterricht an einer Mädchenschule.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Prinzip der Reibung, sprich Erwärmung elektrisch leitender Körper und wie man sich diese physikalische Tatsache zunutze machen kann. Was haben Sie denn, Christa?
Gar nichts. Mich kribbelt's nur jetzt schon.
Sind Sie soweit, Elfi?
Ich bin immer soweit, Herr Doktor.
Na also, dann schalten Sie ein.
Also, der arme Mann wird hier zum Opfer viel zu aufreizender junger Mädchen. Und dann legt sich ja dann häufig darüber so eine Art Voice-Over, das dann als betont progressiv daherkommt und die engstirnige Sexualmoral anprangert.
Natürlich sind längst nicht alle Schulmädchen so. Das hat übrigens der Film, soviel ich weiß, nie behauptet. Aber dass unsere Jugend, was Fragen der Moral betrifft, andere Ansichten hat als die ältere Generation, das kann niemand bezweifeln.
Ich entnehme Ihren Worten ein gewisses Verständnis für die Handlungsweise Ihrer jungen Mädchen. Man kann ja wohl auch schlecht vor den Tatsachen die Augen verschließen.
Christoph Draxtra, was ist das für eine schräge Mixtur? Wie geht das zusammen? Warum war das so konzipiert?
Naja, das hatte zum einen natürlich Zensurgründe. Also man musste das, was man zeigte, in irgendeiner Form legitimieren. Zum anderen berief man sich ja zumindest äußerlich auf das Buch Schulmädchenreport von Günter Hunold, der selbst zumindest einen oberflächlichen aufklärerischen Anspruch schon formuliert hatte in diesem Buch. Sehr, sehr häufig wird der Sex und das Vorspiel, auch die Situationen, die den Sex einleiten, auch sehr humoristisch gezeigt, was tatsächlich auf die FSK-Auflagen zurückgeht. Also die FSK hat damals auch den Filmemachern tatsächlich in Aussicht gestellt, wenn die Sexualität humorvoll gezeigt wird und ein bisschen veralbert wird, dann lassen wir euch auch mehr durchgehen, was ihre Darstellung anbelangt. Ja. Hm. Und so kann man tatsächlich sagen, da der Schulmädchenreport ja ein Mainstream, ein Massenphänomen war, den deutschen Umgang mit Sexualität nachhaltig geprägt, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, sondern auch die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, eben diesen Umgang geprägt. Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass zahlreiche Verklemmungen, mit denen wir uns noch weit über das Schulmädchenreport-Zeitalter hinaus bis heute gesellschaftlich tragen, auch auf Interventionen der FSK zurückzuführen sind.
Herr Draxler, lassen Sie uns noch mal ganz kurz versuchen, so eine Art Einordnung vorzunehmen. Also heute werden die Filme ja doch auch gerne nostalgisch verklärt. Also da wird gern gefragt, ob das nicht doch vielleicht die Anfänge der sexuellen Befreiung in der Bundesrepublik waren oder sie werden der trashigen Einrichtungen und der coolen Klamotten wegen gern auch so als 70er Kultfilme gefeiert. Wie sehen Sie diese Filme heute? Ist das ja in erster Linie peinlich oder eben sexistisch oder vielleicht sogar gefährlich oder eben doch in erster Linie kultig?
Zum einen faszinieren sie mich als Zeitkapsel, als Sittenbild, als filmhistorische Artefakte. Zum anderen sehe ich aber natürlich selbst auch, dass die Filme strotzen vor sexistischen Stereotypen. Es wird auch sehr, sehr oft sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt dezidiert verharmlost oder eben als ja etwas, was im Alltag eben so passieren kann, dargestellt. Trotzdem muss man aber wahrscheinlich doch konstatieren, dass jugendliche Sexualität im Allgemeinen und weibliche Sexualität im Besonderen erst wahrscheinlich tatsächlich durch die Schulmädchenreportfilme so richtig ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Mainstreams gerückt wurden. Und auch wenn sozusagen die Filme selbst in ihrem Erscheinungsbild, in ihrem Gestus nicht wirklich progressiv zu nennen sind, so haben sie wahrscheinlich doch ihre Spuren hinterlassen, eben im öffentlichen Diskurs.
Der Filmhistoriker Christoph Draxtra anlässlich des 50. Jahrestages des ersten Schulmädchenreports in westdeutschen Kinos. Ganz herzlichen Dank.